Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zurück zum Podcast. Moin Ole.
Hallo.
Na?
Na?
Wir haben ein Problem, Ole.
Was denn?
Wir haben kein Thema.
Wir haben kein Thema.
Ja, was machen wir denn da? Also ich habe einige Themen auf der Themenliste. Also immer wenn mir im Laufe der letzten Woche irgendwas eingefallen ist, so nach dem Motto, oh, da könnte man ja mal drüber reden, habe ich das auf diese Liste geschrieben. Letztendlich kannst du ja über alles reden. Ne? Wir können ja, das ist ja Grund Nummer eins, dieser Podcast existiert, wir können über alles reden. Wir haben keinerlei, keine Festlegung darauf. Wir können über Währungen reden. Was ist denn deine Lieblingswährung? Das ist nicht Euro, das ist langweilig.
Liebe. Nein.
Oh Gott. Ich glaube, das machen wir nicht. Dieses Thema ist schlecht.
Ja.
Aber ich kann ja nochmal meine...
Oh, also ich fand die Ostmark immer ganz gut damals.
Hast du das gelesen? Es gab, es kam jetzt vor kurzem erst wieder ein Bericht darüber, dass sie ja damals die ganzen Geldscheine, als die Ostmark abgeschafft wurde, einfach in irgendeinen Schacht reingepackt haben und gedacht haben, die verrotten innerhalb von einem Jahr.
Ja.
Und dann aber das nicht passiert ist und Leute dann diese alten Geldscheine wieder rausgekramt haben und die umgetauscht haben.
Ja.
Und das ist ja nur deshalb rausgekommen, weil da auch 200 und 500 Markscheine mit drin waren und die gab es, die waren nicht im Umlauf oder irgendwelche also irgendwelche spezifischen Scheine, die gar nicht im Umlauf waren damals.
Ja.
Schon witzig.
Das waren aber die Westmark, ne? Also die D-Mark. Oder war das Ostmark?
Ich dachte, das war die Ostmark.
Okay, ich dachte, wenn das jetzt die D-Mark, hätte ich gesagt, okay, die Ostmark wäre innerhalb eines Jahres verrottet. Das waren doch einfach nur so ausgedruckte Papier. Also ich habe nie einen Ostmarkschein gesehen, aber meine Erzählungen sind, dass tatsächlich diese Ostmarkscheine einfach nur bedrucktes Papier waren.
Ich meine, dass ich gelesen habe, es wäre die Ostmark gewesen, weil das in den 90ern nämlich aufgekommen ist, der Fall, und die Westmark gab es ja bis zur Euro-Umstellung, also bis zur 2000, also bis zur Jahrtausendwende.
Stimmt.
Aber die US-Dollar waren ja auch ganz lange nur bedrucktes Papier.
Mhm.
Also ich glaube, die 1-Dollar- und 5-Dollar-Scheine sind es auch immer noch. Aber die 100-Dollar-Scheine, die haben sie irgendwann mal geupgradet. Mhm. Weil ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wer mir das erzählt hat, alle Angaben ohne Gewähr. Aber da war wohl mal irgendwann die Aktion, wahrscheinlich auch regelmäßig, dass Leute 1-Dollar-Scheine genommen haben. Bleichmittel, die in Bleichmittel gelegt haben und dann neu bedruckt haben mit dem 100-Dollar-Motiv.
Ach so,
weil die Größe ist identisch und das Papier auch identisch war.
Oh, ja, okay.
Ja. Und da hat er dann sich dann irgendwann gesagt, wir machen da vielleicht mal sicherer.
So nicht Willi.
Genau, so nicht Willi. Jetzt ist
der Dollar sicher.
Jetzt ist der Dollar sicher, genau.
Ja, was sind denn sonst noch Themen, die du hattest?
Ich habe noch gar nicht gesagt, was meine Lieblingswährung ist.
Ach so, sag mal.
Schweizer Franken hat mir sehr gefallen. Also nicht, weil ich das Gefühl habe, die Währung selbst ist so cool, aber ich mag einfach, wie die Scheine aussehen.
Die Scheine sind ja hochkant.
Die Hohe sind hochkant und die sehen so essbar aus. Die sehen wie Esspapier aus, weil die einfach so kräftige Farben haben. Das finde ich sehr cool.
Das stimmt, die sind echt,
Und ansonsten mag ich aber auch Währungen, wo das Geld ein Loch in der Mitte hat. Also wie die dänischen Kronen, die haben Münzgeld mit Loch in der Mitte, das ist auch ganz lustig. Ja. Aber bei sowas fällt mir auch immer noch auf, dass wenn ich jetzt zum Beispiel in die USA fliege und da mit US-Dollar bezahle, dass das Geld super schwierig auseinanderzuhalten ist. Mhm. Und der Euro hat schon was richtig gemacht. Ich meine, das ist ja eine Währung, die hat sich irgendjemand überlegt, so nach dem Motto, wir führen jetzt den Euro ein. Und haben sie sich schon gut gedacht, also irgendwie, dass die Geldscheine verschiedene Größen haben, dass die verschiedene Farben haben, die Nummer auch immer klar vorne draufsteht, sowohl auf den Münzen als auch auf den Geldscheinen. Das Erste, was du siehst, ist die Zahl. Du kannst ja quasi gar nichts falsch machen.
Wobei, ich muss sagen, ich hatte eine Zeit lang mal einen Job, wo ich auch immer sehr viel, also weil ich eben auch kassiert habe quasi, und es waren meist immer 10er, 20er, also ich hatte eine Zeit lang irgendwie mal nur 10er, 20er, 50er.
Ja.
Und plötzlich hat mir jemand einen Fünfer gegeben und ich hatte das Gefühl, der ist viel zu klein.
Mhm.
Vor allem hatte ich das Gefühl, der Fünfer, ist der so klein? Weiß ich nicht.
Ja.
Also der 5-Euro-Schein ist echt nicht groß.
Nee, das ist ein kleines Ding, stimmt. Verrückt. Hast du mal einen 500er in der Hand gehabt? Die waren ja gigantisch. Also die sind ja alle immer größer geworden.
Ich habe nur ich glaube, das Größte, was ich hatte, war ein 100er.
Ja, okay. Ein 200er habe ich nie in der Hand gehabt, aber 500er habe ich ein einziges Mal, ist die Situation aufgetreten und der wirklich riesig. Also ich würde auch sagen, es ergibt Sinn, dass der abgeschafft wurde. Also dass die ja nicht mehr hergestellt werden. Aber 5 brauchst du auch nicht. Wir sind ja auch nicht mehr in der Bank.
Naja, wenn ich die Geschäfte mit meinen Kollegen abriegeln.
Ja, also dann ist natürlich, wenn du wieder Geldwäsche betreiben möchtest und so weiter.
Naja, was meinst du, was Bodo M. in seinem Koffer hat?
eine Banane und ganz viele Geldbünde.
Und das Problem ist, jetzt, wo die 500er und 200er auch?
Nee, 200er gibt's noch.
Wo die 500er abgeschafft sind, musst du ja jeden 500er, zwei 500er sind fünf 200er. Das heißt, es ist gleich, der braucht einen viel größeren Koffer.
Ich weiß nicht, wie du auf 5 mal 200 ist gleich 500 kommst.
Nee, 2 mal 500 ist gleich 5 mal 200.
Ich glaub dir das einfach, weil ich bin zu faul nachzurechnen.
Wenn du zwei 500er hast, du 1000 Euro. Ja. Und wenn
so.
Für 1000 Euro musst du ja 5 200er.
Ja.
Das ist ja.
Das stimmt.
Das ist ja. Überleg mal, rechne das mal hoch.
Ja.
20 500er.
Rechne das mal hoch, ist sowieso das Allergeilste. So.
Du musst 200 500er Scheine haben.
Okay, dann pass mal auf. Expose jetzt mal. Was war die größte Geldsumme, mit der du mal unterwegs warst? Außer du verrätst dann irgendwelche illegalen Machenschaften, dann musst du es nicht sagen.
Ja, ja, okay, also gut, die Karte, du meinst jetzt Bargeld.
Bargeld,
natürlich. Ich glaube, in der Zeit, als ich da gearbeitet habe, könnte das schon tatsächlich mal so auf 250 Euro hinausgelaufen sein.
Also nicht viel, okay.
Jetzt muss man dazu sagen, ich war immer auf dem Fahrrad unterwegs. Also, ne, ich bin ja, ich habe von der Apotheke Medikamente ausgefahren.
Ja.
Und weil das in Heimfeld ist, hat die Apotheke immer Studis oder Schüler beschäftigt und dann eben das auch nicht mit dem Auto, sondern mit dem Fahrrad gemacht. Und da musste man dann auch manchmal bezahlen und die hatten immer so kleine Tütchen, in denen man eigentlich immer nur Koks verpackt.
Ja.
Und da war dann immer das Wechselgeld schon so drin, dass es, ja genau, stimmt, dass es auf den Betrag genau passte. Also die haben mir dann gesagt, das ist auf 20. So, das heißt, die haben dann mit dem 20 bezahlt, ich musste einfach die Tüte ausschütten, fertig. Aber am Ende hatte ich natürlich dann immer Tüten, so 50-50, mal hat auch jemand mit 100 bezahlt. Ich glaube, das Beste war, dass jemand ein Nasenspray für 6 Euro mit einem 100er bezahlt hat.
Geil.
Weiß ich jetzt nicht, ob ich das hätte akzeptieren müssen. Egal, aber dann wird die Tasche tatsächlich auch schwerer. Also mit dem Fahrradfahren ist dann, finde ich, auch nochmal, es war auch dunkel, war Winter, da denkt man dann schon so,
Hast viel Geld dabei, ne?
Ja. Ja, also tatsächlich, witzigerweise ist so ein 100er, als ich den dann auch mal zum Kassieren hatte, also ich hatte den 100er davor bei der Konfirmation tatsächlich als Geschenk bekommen, so, das war, glaube ich, oder war das ein 5?
Ja, wie auch immer.
Ist ja auch egal. Er liegt, nein, und also ein 100-Euro-Schein, finde ich, obwohl es genauso viel wert ist wie zwei 50er, finde ich den schon mal deutlich schwerer im Gefühl.
Ja.
Weil du einfach so denkst, wenn ich diesen Lappen verliere, habe ich 100 Euro verloren.
Verständlich.
Ja. Dafür kann man sich im Grunde genommen ja schon, also was kannst du für 100 Euro schon kaufen?
Eine Menge.
Eine Menge.
Ja, also
zwei Äpfel und eine Banane.
Genau.
Bodo Ems Inhalt. Den Bodo Ems Data Kit.
Ich möchte an dieser Stelle auch mal jemanden grüßen, und zwar Bodo M., der Namensgebende. Er weiß, wer gemeint ist.
Ja.
Genau, aber bezüglich des Geldes. Also ich schließe daraus, du bist eigentlich eher jemand, der eine Karte zahlt. Also du hast ungern viel Bargeld bei dir. Ja. Wenn du sagst, 250 war schon das Maximum, ist es ja gar nicht so viel. Also es ist viel Geld, das darf man nicht kleinreden, aber es ist ja immer noch in einem verständlichen Rahmen so.
Also ich würde jetzt sagen,
es sind ja im Prinzip zwei oder drei Geldscheine, könntest du das mit dir rumtragen.
Ja, also, bevor du wahrscheinlich den Betrag droppst, den du bei Werbemillionär damals in Bar im Koffer abgeräumt hast.
Bei Deal or No Deal.
Ich meine, du weißt ja teilweise nicht, was du schon transportiert hast. Vielleicht hast du ja schon mal einen Koffer transportiert.
Vielleicht wurde mir mal was zugesteckt, ich bin damit rummarschiert und mir wurde das an einer anderen Stelle wieder abgenommen.
Ja.
Wer weiß.
Okay, und ich muss sagen, also ich bezahle ja tatsächlich mit Karte, wobei ich sagen muss, ich habe bis Corona eigentlich ungern mit Karte bezahlt, aber ich kaufe einfach, also wenn ich große Dinge kaufe, dann mit Karte.
Ja.
Aber ich kaufe auch nicht so viel große Dinge. Also
das letzte
große, was ich mir wirklich gekauft habe, war die neue Grafikkarte und das neue Setup für meinen Computer. Im Oktober.
Ja.
Wäre fast völlig umsonst gewesen.
Mir fällt was auf, und zwar haben wir die Gardinen noch nicht zugemacht, das heißt, es halt. In diesem Zimmer. Es tut mir leid für alle, die diesen Podcast mit Echo genießen wollen. Ich werde jetzt die Gardinen zumachen und jetzt hat sich die Klangkulisse vielleicht minimal verändert.
Oh, jetzt ist hier gleich wieder.
Nein. Jetzt wieder schön entspannte
Stimmung. Mach mal die Kerzen und die Duftbäume an.
Gemütliche Stimmung.
Räuchermännchen.
Ich habe hier dieses, warte, ich kann dir das zeigen, das ist dieses Weihnachtskarussell, wo du eine Kerze unten reinstellst und dann dreht sich was.
Ah, so erzgebirgsmäßig, aber irgendwie in modern.
Genau. Naja, so Weihnachtsmarkt viel zu teuer gewesen, aber Schlechte Quali.
Ja.
Können wir ja anmachen, wenn wir in ein paar Monaten einen Podcast
aufnehmen, ja, ja, ja,
zur Weihnachtszeit ganz entspannt anmachen.
Vor der habe ich irgendwie Schiss. Komm. Echt? Also Weihnachten muss ich erstmal...
Ja.
Wird emotional.
Erstes Mal Weihnachten seit 2 Jahren, ne?
Ja, ich meine, wer feiert... Können wir gleich noch einen kleinen Cut, noch
einen
kleinen
Einschub machen. Aber genau, was ich noch sagen wollte ist...
Was war denn der größte Tag, den du transportierst?
Komme ich gleich zu.
Du kleiner Diener.
Erstmal möchte ich sagen, ich habe das relativ häufig, dass ich zur Bank gehe und mir erstmal 100 bis 150 Euro abhebe. Damit ich halt Bargeld da habe. So, es kommt tatsächlich auch immer noch vor, dass ich mit Bargeld zahle, immer so kleine Beträge, mal hier, mal da. Aber regelmäßig gehen wir quasi jeden Freitag mit Arbeitskollegen zu einer Imbissbude, die akzeptiert keine Karte.
Aha.
Und dafür sammle ich mir, also dafür hole ich mir immer ein bisschen Bargeld, dann gebe ich teilweise auch für Kollegen aus, weil dann wieder welche ihr Bargeld vergessen haben.
Oh.
Und für sowas habe ich halt einfach gerne immer so einen Puffer, ich sag mal 50 bis 100 Euro dabei einfach. Jetzt in letzter Zeit war es auch relativ häufig so, ich war ja im Urlaub in Liechtenstein einmal und auch in Dänemark und habe mir gesagt, okay, für Liechtenstein, Schweiz, die zahlen ja in beiden Ländern mit Schweizer Franken, hole ich mir, ach, keine Ahnung, 250 bis 300 Schweizer Franken irgendwie, dass ich Bargeld habe, weil im Ausland ohne Bargeld sein ganz schwierig, weil dann funktioniert vielleicht die Karte doch
nicht. Stimmt.
Da fühle ich mich immer sicherer, wenn ich irgendwas dabei habe.
Mhm.
Und in Dänemark war es ähnlich.
Falls der Überfall passiert, damit du was zum Abgeben hast.
Das auch, genau.
Also man will ja dem Täter kommt, auch was geben.
Kommt stark aufs Land an. Aber ja, in Liechtenstein habe ich jetzt nicht so dieses Gefühl gehabt, dass ich ständig überfallen werde.
Naja.
Aber nee. Es gibt andere Ecken auf der Erde, da könnte das eher passieren. In jedem Falle, der größte Betrag, den ich mal transportiert habe, war, als ich 18 geworden bin und mein Sparbuch bei der HASPA aufgelöst habe. Für Leute, die es nicht wissen, ist die Hamburger Sparkasse. Und ich habe gefragt, kann ich das vielleicht direkt überweisen auf mein Konto? Mein Konto ist aber nicht bei der HASPA, das war bei einer anderen Bank.
Oh, nee, dann natürlich nicht.
Und das ging natürlich nicht. Das heißt, sie konnten dieses Sparbuch nur in bar auszahlen.
Oha.
Und das waren 2.400 oder 2.500 Euro, so in den Dreh. Also es war weniger als 3.000, aber mehr als 2.000, das kann ich sagen. Und Grüße gehen raus an meine Uroma, die hat nämlich jahrelang eingezahlt.
Oh, okay.
Sie lebt nicht mehr, aber Grüße gehen trotzdem raus. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Einzahlen. Und dann habe ich halt diesen Batzen Geld in meine Jackeninnentasche gesteckt. Ich hatte so eine geile Innentasche bei meiner Jacke. Nicht außen, sondern Innentasche. Und musste dann halt einmal quer durch Harburg laufen zu der Bankfiliale.
Boah.
Ja. Und das war wirklich ein unangenehmes Gefühl, weil man immer, also zum einen hast du halt dieses Gefühl, ich darf mir jetzt nicht anmerken lassen, dass ich arschviel Geld dabei habe.
Ja.
Aber dadurch lässt es dir ja anmerken, dadurch, ja, dass du ja quasi, so, und dann bin ich da, das war die Filiale im Phoenix Center und ich musste bis zur Höhe Harburg-Rathaus.
Mhm.
Und bin dann halt hinten bei Markov Center rum, da die Sebepassage durch. Das ist ja auch so eine richtig schöne, total, ja.
Das ja, ist schon ist mein Viertel, aber ja, ich weiß
es nicht. Ne? Genau. Und, aber es war schon eine sehr unangenehme Situation.
Ja.
Und ich möchte es auch nicht wiederholen, tatsächlich. Nee. Also, ich bin sehr froh, dass wir nicht in einer Zeit leben, wo du wirklich Bargeld benötigst. Also, wie gesagt, habe ich gerade gesagt, ich habe immer ein bisschen was dabei, aber nie in so Unsummen.
Also, ich hebe tatsächlich immer 30 ab.
No.
Ja. Also, ich muss sagen,
es reicht ja auch für die meisten Sachen.
Es war total witzig. Ich habe im Oktober oder so letzten Jahres meine Kreditkarte zum zweiten Mal in einem Jahr geschrottet, indem ich mich draufgesetzt habe. Das muss man sich einfach mal überlegen. Einfach draufgesetzt. Ich habe die immer hinten in der Hosentasche.
Ja.
Ich kann ja nicht ahnen, dass mein Hintern so gewaltig ist, um mein ganzes Geld zu zertrümmern.
Ja.
Das kannst du dir ja nicht vorstellen. So. Hätte ich vielleicht nicht sagen sollen, wo ich meine Karte immer habe.
Ja, du änderst das natürlich jetzt nach diesem Podcast, änderst du deine ganzen Gewohnheiten.
Jetzt ist sie in der Unterhose.
Ich habe auch schon überlegt, ob es sinnvoll ist, dass ich sage, dass ich immer mit 100 bis 150 Euro bar rumrenne.
Ja.
Gut, ist halt so.
Nee, und das war ganz witzig. Ich war dann bei der Bank und dann meinte ich so, kann ich denn jetzt irgendwie gleich Geld irgendwie abheben? Ja, was wollen Sie denn? Und ich so, pff. Ich habe so, ja, so, okay, 2 Wochen dauert das, bis die Karte kommt.
Mhm.
Nehme ich mal, ich hatte ja ein bisschen noch was, nehme ich mal 100.
Ja.
Und die so, nur 100? Das ist so wenig. Ich so, ja.
Ja, aber überleg mal, wie viel zahlst du wirklich in der Woche oder im Monat bar? Also wenn ich diese also wenn ich jetzt nicht jeden Freitag essen gehen würde bei dem Imbiss, das sind immer so, weiß nicht, 11 Euro.
Ja.
Jede Woche einmal 11 Euro.
Ja.
Und dann kommst du halt in der Woche, in einem Monat auf 50 gerundet.
Ja.
Und wenn du dann auch nochmal für einen Arbeitskollegen, der das vergessen hat, mit ausgibst, kommst du vielleicht schon auf 60 bis 70 Euro.
Ja, also ich...
So, aber ja. Das ist wirklich, wenn das wegfallen würde, wie, dann hätte ich keine Barausgaben. Mal zwischendurch, aber das wäre so sporadisch, dass du es nicht zählen kannst. Vielleicht 5 Euro im Monat. Ja. Und das andere machst du mit Karte. Und gerade wenn du so in deinem Alltagstrott bist, wo du eh nur zur Arbeit fährst und vielleicht mal im Supermarkt was einkaufen gehst, so, da hast du ja so oder so nicht viele Ausgaben im Monat. Mhm. Und die wenigen, die du hast, die machst du mit Karte. Also, das stimmt. Aber ja, schönes Thema. Währungen, Bargeld,
Geld. Nett. Geld.
Also im Ausland ist es ja wie gesagt mehr so, dass ich gerne Bargeld dabei habe. Aber dann war ich witzigerweise ja eigentlich in den paar Ländern, wo nur mit Karte gezahlt wird. Also ich war auf Bornholm, also Dänemark, nur Karte. Also ja. Die einzige Ausnahme war im Bus, weil im Bus, da haben sie nur Bargeld und nur dänische Kronen. Also häufig ist es ja in Dänemark sogar, dass sie Euros akzeptieren.
Ja.
Aber in dem Bus nicht. Da konntest du aber dir im Vorhinein eine App runterladen und eine App bezahlen. So, also easy. Auch wieder wurscht eigentlich. Und sonst ist Dänemark und generell die skandinavischen Länder ja total diese Kartenzahlen. Ja. Also ja. Finnland hat ja auch als erstes Land überhaupt, was den Euro hat, die ganz kleinen Münzen wieder abgeschafft. Stimmt, quasi. Ja. Wenn du irgendwie eine finnische 1-Cent-Münze haben willst, ist die mittlerweile wahrscheinlich wieder was wert, weil es die einfach
so selten okay. Geht, ne? Okay.
Also hattest du damals diese Euro-Sammelhefte?
Ja,
du hattest eins,
ja,
nicht?
Ja.
Hast du es jemals vollgekriegt?
Nee.
Ich hatte nämlich nie eins. Ich hatte immer nur so ein Poster für die Wand, wo alle verschiedenen Länder auch mit den cool. Rückseiten angezeigt wurden. Das war auch cool.
Ja.
Und jetzt nochmal mit Sammeln anfangen lohnt. Also ich weiß nicht, da bin ich jetzt glaube ich über der Zeit raus. Was ich mir aber gesagt habe ist, ich habe mir gesagt, dass ich mir in jedem Land, wo ich Urlaub gemacht habe, was nicht den Euro hat, dass ich da jede, zu dem Zeitpunkt, wo ich da war, gängige Münze als Souvenir mitnehme.
Ja.
Also in der Schweiz zum Beispiel war es so, die hatten ja vor Jahrzehnten hatten sie auch mal diese ganz kleinen, ich glaube 10 und 20 Rappen Stücken und vielleicht sogar ein 5 Rappen Stück und das wird schon seit Jahren nicht mehr hergestellt. Mhm. Und deshalb, das klammere ich entsprechend aus, das kleinste Stück, was ich mitgenommen habe, waren 50, also eine halbe Schweizer Franke, glaube ich. Und das größte Stück war ein 5-Franken-Stück. Die haben ja diese richtig großen Fünfer.
Ja.
Richtig crazy. Dass ich die halt quasi einmal und meine Challenge, in Anführungszeichen, ist quasi, dass ich sie versuche, auf natürlichem Wege zu bekommen. Mhm. Also, dass ich bewusst irgendwie, weiß ich, nochmal ein Eis kaufe, wo ich weiß, da kriege ich nochmal irgendwie 50 Rappen.
Oh, dann haben die das nicht und wollen die andere wieder. Geben Sie mir aber 50!
Ja, also dass ich nicht bewusst irgendwie zu jemandem hingehe und sage, hey, können Sie mir das Geld wechseln oder so, dass ich diese Münzen auf natürlichem Wege kriege. Mhm. Das war immer so, weiß nicht, das hat mir Spaß gemacht in meinem Urlaub in Liechtenstein und in Dänemark habe ich es jetzt angefangen, aber da war ich auch nur für ein Wochenende, da habe ich nicht wirklich viel bezahlt. Und in Amerika habe ich das jetzt auch fast hingekriegt, mir fehlen nur noch 50 Cent. Also das 50-Cent-Stück ist super selten.
Ja.
Das 1-Dollar-Stück ist auch super selten, weil die eigentlich die zahlen ja häufig mit einem 1-Dollar-Schein.
Und stimmt,
Münzgeld, ja, beides, ja. Genau, mit Münzgeld bezahlen sie fast immer nur mit diesen Quarter Dollars. Nur 25 Cent, ganz häufig. Und so ein 50-Cent-Stück ist super selten, kriegst du kaum. Aber in Amerika ist es auch ganz häufig, dass du eine Karte zahlst. Also auch wieder so ein Kartenbezahlland und auch Liechtenstein, Schweiz sind eigentlich auch digital so weit vorne. Du brauchst kaum wirklich dieses Münzgeld.
Ja, ja, stimmt.
Aber im Ausland, wie gesagt, das fühlt sich besser an damit.
Fühlt sich besser an,
ja.
Mit Geld.
Aber wo wir beim Thema Ausland sind, können wir ja nochmal darüber sprechen. Ich glaube, wir hatten das in Minecraft angesprochen.
In welchen Ländern wir waren, ja.
Aber wir können es ja hier nochmal aufrollen. In welchen Ländern warst du denn bereits? Und welche von denen waren Eurozone und welche von denen waren nicht Eurozone?
Wollen wir die Kasse nochmal aufmachen?
Jetzt musst du wirklich die Kasse nochmal aufmachen.
Also ich war schon das ein oder andere Mal tatsächlich in Deutschland.
Das wenn ist eine Eurozone.
Wenn ich Harburg verlassen habe, dann war ich ja in Deutschland.
Ja,
ja. Harburg ist ja souverän.
Das wäre geil. Ich habe irgendwann mal mit Arbeitskollegen darüber gesprochen, was müsste man machen, um Hamburg unabhängig von Deutschland zu machen.
Ja, ja, ja.
Also erstmal, laut der Verfassung ist es nicht möglich, weil die Hamburger Verfassung hat gleich im ersten Absatz stehen, Hamburg ist ein Teil von Deutschland.
Ja, muss man die halt ändern.
Im Prinzip, ja. Also du müsstest die Verfassung, wahrscheinlich müsstest du die Verfassung kippen und eine neue schreiben, würde ich sagen. Weil, ne, schwierig. Aber wenn du das machen würdest und Hamburg unabhängig wäre vom Rest von Deutschland... Also zum einen wäre das natürlich total scheiße, weil du siehst ja auch am Beispiel Großbritannien, dass das gar nicht so geil
ist, wenn
du dann plötzlich aus der EU bist und so. Aber mögliche Vorteile wären natürlich, wir haben hier den größten Hafen Deutschlands und könnten da natürlich gut Zölle und so weiter und bla bla bla.
Ja.
Ich glaube, wenn man das geschickt machen würde.
So die Frage, ja.
Also du darfst es halt nicht verkacken und dann
Der hat den Sitz in den Vereinten Nationen. Hm? Einen eigenen Sitz bei den Vereinten Nationen.
Wer hätte man dann?
Das ist also der Chairman of Hamburg, der Außenminister von Hamburg.
Es wäre halt schon, also es gäbe sicherlich Vorteile, aber die Nachteile überwiegen.
Ich habe mit Papa, bei meinem Vater immer so die Überlegung gehabt, dass man Hamburg als Bundesland einzeln macht.
Ja.
Das ist ja so ähnlich quasi.
Das wäre ähnlich,
genau. Dass wir dann eine eigene Bürgerschaftswahl haben.
Ist total spannend. Es gab ja öfter mal Pläne, dass man Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen zu einem Bundesland zusammenfügt. Oder auch Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Hamburg oder irgendwie sowas.
Ja.
Dass man mal diese Stadtstaaten quasi wegbekommt. Man hat ja auch versucht, Berlin-Brandenburg zusammenzufügen, aber die war ja ein Volksentscheid,
der
nicht geklappt hat. Ne? Und auch da, wie gesagt, es gibt ja immer Vor- und Nachteile.
Ja.
Ich als Hamburger finde natürlich gut, dass Hamburg ein eigener Bundesstaat, hätte ich fast gesagt, ein eigenes Bundesland.
Ja gut, ich als jemand, der in Hamburg bin, ist natürlich generell eher auf dem Sitz, auf dem...
Ich würde eher sagen, wenn Hamburg wieder Teil von Niedersachsen werden würde, schwierig.
Ach, ich weiß auch nicht, ob nicht das einfach so toll ist, weil ich meine, wir haben Stadt ist auch schön.
Es ist nicht einfach und ich glaube, also wir sind ja sowieso nur Politik-Laien, du bist definitiv politisch ein bisschen stärker belesen als ich, diese Ausmaße von politischen Entscheidungen abzuschätzen ist halt immer so unglaublich schwierig.
Das ist ja, gibt doch diese Sketche dann, wenn irgendwelche Reichsbürger sagen, sie wollen ihr eigenes Königreich, so, ja, dann mach mal. Und dann dürft ihr aber euer Grundstück nicht mehr verlassen, weil ihr dann nicht mehr Teil des Schengen-Raums seid. Ja. Ihr müsst erst einen Antrag stellen, dass ihr sozusagen auf Grenzfreiheit.
Genau. Du siehst ja schon, das beste Beispiel ist doch Großbritannien mit dem Brexit.
Ja.
Du siehst, also klar, man hat es auch schon vorher immer gesagt, Leute, das ist vielleicht nicht die geilste Idee, die ihr da habt.
Ja.
Aber du siehst ja jetzt definitiv die ganzen Auswirkungen, die
das hat
auf die Wirtschaft.
Ja.
Und also nicht nur die Wirtschaft, das ist ja der größte, aber so diese Kleinigkeiten, die man vorher einfach gar nicht so bewusst wahrgenommen hat, weil ja die Auswirkungen so weitreichend sind und die ja vom Hundertsten zum Tausenden kommen kannst. So.
Ja.
Solche Sachen,
ja,
das bleibt halt dann alles nicht aus.
Nee, das war die. Aber wo waren wir jetzt? Bei Ländern, in denen wir gewesen sind.
Genau, eigentlich bei Ländern, in denen wir gewesen sind.
Okay, also Deutschland, Harburg, Dänemark.
Das ist ja keine Eurozone. Aber die haben ja diese Sonderregelung, dass sie jederzeit.
Schweiz, keine Ahnung.
Auskommen,
Österreich, Tschechien.
Mhm. In Tschechien wird mit dem Euro bezahlt, oder?
Nee.
Nicht? Was wird mit dem. Was
die haben auch Kronen.
Echt? Tschechische Krone?
Kronen und Heller.
Ach, sehen.
Wir haben auch ein Loch drin.
Ich weiß, dass in Polen nicht mit dem Euro bezahlt wird, aber ich dachte echt, Tschechien habe ich nicht so auf dem Schirm gehabt, okay.
Polen, stimmt. Also Tschechien, Österreich, Schweiz, Frankreich. Luxemburg.
Das sind alles deutsche Nachbarländer.
Dänemark.
Hast du schon gesagt?
Ja, ich bin jetzt gerade. Ich glaube, das war es tatsächlich schon.
Ja, also schön die deutschen Nachbarländer abgegrast.
Ja, mehr aber auch noch nicht tatsächlich.
Ja. Ja, ist doch ganz cool. Und,
Hey, und dann war ich natürlich in Nordkorea.
Natürlich. Hast du denn da, wie hast du da so deine Geld ausgeben?
Das war ja, also da war ich ja noch Kind.
Da warst du in jedem, in Tschechien warst du doch.
Also Tschechien fand ich ganz interessant, da habe ich immer so gedacht, so wie cool, dass wir einen Euro haben, also wie cool, wie scheiße das ist, wenn man das Geld wechseln muss, weil das ja total Abzocke ist. Da gibt es ja diese tollen, seriösen Geldwechselbuden.
Ja, ja.
Gut ist auch, dass uns auf der Straße nicht jemand versucht hat, zu einem angeblich tollen Preis, tschechische Kronen anzudrehen.
Natürlich.
Das waren russische Rubel.
Ja.
Die haben einen ganz anderen Wechselkurs. Also er hat quasi, der Wechselkurs von den Rubel war irgendwie nochmal wieder anders. Das heißt, er hat einen vermeintlich guten Kurs, der aber richtig scheiße war. Natürlich.
Klassiker. Zum Kontext, du warst zur Profilfahrt da, ne?
Ja.
Das war 2013,
genau.
2014 war es.
2014, ja. Ansonsten.
Da war ich in Freiburg.
Irgendwie in Tschechien habe ich das nicht so ganz verstanden, weil da auch irgendwie Preise gerundet werden tatsächlich.
Ah, okay.
Die haben Preise, ich glaube, du hast auf dem Schild stehen 23,99. Aber diese Unterteilung, diese 99 gibt es nicht mehr, sondern die wird erst beim Runden mitgenommen.
Oh.
Das heißt, also du bezahlst bei einem Produkt quasi einen Heller, das ist, glaube ich, dann zu viel. Bei zwei zahlst du zwei. Und wenn du dann irgendwann aber sozusagen genügend hast, dann würde in der Summe, würdest du dann wieder wenig. Ich meine, so war das.
Also interessantes Konzept.
Man zahlt quasi immer zu viel. Ja, der Hintergrund ist natürlich der Beschiss wie mit den Preisschildern. Ja, du siehst die 23 und denkst, oh ja, geil, zahlst aber 24.
Na klar.
Und da zahlst du eben auch wirklich, also das wäre so, wenn du in Deutschland wirklich auch dann aufrunden würdest. Und wie gesagt, es wird, glaube ich, gerundet und es wird dann abgerundet, aber dafür musst du erstmal 50 Produkte haben, so ungefähr.
Ja.
Wobei bei den neuen, ja.
Interessant, es ist ja in Dänemark haben sie auch diese ganz kleinen Beträge einfach gar nicht mehr.
Ja.
Also Öre ist ja die, ne, es gibt ja Kronen und dann Öre ist ja das kleinere. Und ich glaube, die haben gar nichts kleiner mehr als 10er-Schritte, hätte ich jetzt gesagt.
Ja,
das
kann sein.
Also wenn überhaupt, gehen sie noch auf 5er-Schritte runter, aber auf die einzelnen Cent, ich sag mal Cent-Beträge, ne? Also die einzelnen Beträge geht es gar nicht mehr. Und da ist es dann entsprechend halt so gelöst, dass du zwar nicht rundest, aber halt, also beim Preisausschreiben rundest du halt schon. Ja. Aber okay, das heißt, ja, das mit den Wechselkursen, da wollte ich noch was zu sagen, das mit den Wechselkursen ist halt auch so, ich habe mir bei meiner ersten Auslandsreise in ein Land, wo es keinen Euro gab, das war ja USA, da habe ich hier in Deutschland Euro abgehoben, weil ich gelesen habe, dass du vor Ort Gesundheit,
danke,
dass du vor Ort einen besseren Wechselkurs kriegst. Und das ergibt ja auch Sinn. Es ergibt ja auch Sinn, weil wenn du in Deutschland schon auf US-Dollar wechseln würdest, würde das ja teurer sein, weil sie die US-Dollar hier erst her importieren müssten.
Ja.
Und da natürlich höhere Gebühren drauf sind.
Also muss man ja den Euro.
Bitte?
So müssen die ja den Euro importieren.
Naja, in den USA haben sie dann Euros und das wollen sie haben, weil es eine Fremdwährung ist. Und in den Wechselstuben freuen sie sich darüber, wenn du denen das Geld bringst, was sie sonst importieren müssten.
Okay, logisch.
So, das heißt, das ist natürlich günstiger.
Mhm.
Aber dann wiederum darfst du es nicht direkt am Flughafen machen, weil am Flughafen ist es natürlich wieder teurer. Weil am Flughafen die ganzen Touris sind und da natürlich immer ihr Geld wechseln wollen. Das heißt, da sind die Wechselkurse wieder teurer.
Mhm.
Genau. Das heißt, ich bin da mit meinen Euros hin. Ich weiß nicht, 500 Euro hatte ich, glaube ich, da mitgenommen.
Ja.
Du darfst ja auch nach Amerika mit Bargeld einreisen bis ins Unendliche. Also nicht ins Unendliche, es gibt eine...
Howdy!
Beziehungsweise doch, es ist... unendlich viel, aber bis zu einem bestimmten, ab einem bestimmten Betrag musst du es anmelden. Also ich glaube,
so,
bis 2000 US-Dollar darfst du einfach reinnehmen und ab 2000, also auch umgerechnet ab 2000, musst du es anmelden und sagst, hey, ich habe hier über 2000, dann sagen die, alles klar, habe ich mir aufgeschrieben, weiter.
Toll.
Ja, die freuen sich natürlich, wenn du Geld hast.
Die kommen mit viel Geld.
Ja.
Hallo, ich bin mit Crabs, hallo.
Hallo, ich mag Moneten. Was hat sie dazu überzeugt, eine zweite Kostenkrabbe direkt neben dem Original zu errichten? Moneten.
So. US-Wechselbehörde, Euro und Dollar, guten Tag. Krabs, mein Name.
Ich bin auch keine Kostkrabbe. So, also in jedem Falle, dann sind wir halt dort zu so einer Wechselstube irgendwo, die war schon irgendwo in Anaheim, also weit ab vom Flughafen, und haben dann das Geld gewechselt. Aber es ist halt immer noch, so ein extra Gebühr ist halt mit drin. Du wirst es nie zum perfekten Wechselkurs hinziehen.
Nein, das regt mich auf, weil...
Ja. Aber genau das ist halt das Konzept.
Ja, das fand ich in Tschechien im Park halt wirklich immer beschiss.
Ja.
Weil ich so dachte, verdammt nochmal.
Und darum ist es so geil, dass wir eine Eurozone haben. Wenn wir jetzt nach Frankreich, nach Österreich, Spanien, schieß mich tot.
Ja, das ist wirklich, also ich meine, es gibt auch da natürlich Nachteile, brauchen wir nicht kleinreden, aber es ist tatsächlich, also mich hat das so derbe angekotzt.
Mhm.
Weil, weißt du, du musst dir vorstellen, man hat wirklich zwei Buden quasi gegenüber in so einer Gasse in Prag. Prag ist ja unglaublich eng gebaut.
Mhm.
So, hast eine Gasse, dann quasi zwei Buden gegenüber und die haben verschiedene Preise.
Ja.
Und die werden nur noch aktualisiert. Mal ist die teurer, mal ist die teurer. Und du denkst wirklich so, Leute,
ja,
ich will Geld wechseln. Ich will nicht, ich will nicht Geld bezahlen.
Ja, ja.
Ich bezahle doch nicht 5 Euro mit 10.
Ja, also da darf
also in Euro würde man das ja nicht machen. Ich meine, stell dir mal vor, du gehst in den Laden rein und sagst, guten Tag, ich hätte gerne 10 Euro. Und dann sagt der Verkäufer, dann möchte ich gerne 11.
Ja.
Dann würdest du sagen, pff. Also die machen, im Prinzip nutzen sie einfach das so.
So funktioniert es. Und es ist darum habe ich mir halt auch gesagt, als ich Schweizer Franken abgehoben habe, okay, ich hebe direkt 200 ab, weil dann diese Gebühr von 5 Euro ist es, glaube ich, nicht mehr so ins Gewicht fällt. Wenn ich nur 20 abgehoben hätte, hätte ich halt schon direkt prozentual gesehen mehr Gebühr bezahlt.
Ich finde es einfach beschiss, weil, weißt du, wenn ich mit dem Apfel irgendwo in ein anderes Land gehe, dann ist der ja, es fehlt ja nicht, dann kommt der nicht am Flughafen hier und beißt erstmal in den Apfel rein und sagt, ja, das ist ihre Gebühr.
Nein, aber in Amerika musst du es anmelden und sie schmeißen es weg, weil die Einfuhr von Lebensmitteln in der Form nicht gestattet ist.
In Australien ja auch.
Ja.
Australien hat er ja ganz heftige Regeln.
Wusstest du, dass bei den... noch heftiger, da darfst du auch keine Hamster oder sowas importieren.
Wusstest du, dass bei den Olympischen Winterspielen nicht 2000, sondern die davor, die in Melbourne waren, die Reitwettbewerbe in Schweden stattfinden mussten, weil sie die Pferde nicht nach Australien mitnehmen durften. Ja.
Ich finde es aber auch gut so, weil auf natürlichem Wege würdest du halt sowas auch nicht ins Land kriegen, außer du schickst die auf ein Schiff und schipperst über den Ozean.
Ja, wenn das Pferd übers Wasser schwimmt.
Ja, gut. Also bei Pferden ist jetzt die eine Sache, aber alles so kleinere Gedönse, sag ich jetzt mal. Weil, ganz ehrlich, ich meine, der Schaden ist ja eigentlich schon angerichtet. Die Menschen sind ja schon in Australien angekommen und haben vor 200 Jahren da ihre Katzen, Hunde und was weiß ich nicht alles mit reingebracht. Und da sind ja auch ganze Populationen von einheimischen Tieren ja dran so. Und nicht nur Tiere, sondern auch Pflanzen. Aber zumindest jetzt zu sagen, okay, wir versuchen das zu regulieren und ein bisschen runterzufahren, finde ich definitiv sinnvoll.
Ich weiß gar nicht, 2000 haben sie, glaube ich, dann die Reiter in Sydney gehabt. Mhm. Aber ich glaube, ich kann mir vorstellen, auch unter ganz heftigen Bedingungen, dass also die Pferde dann auch sofort wieder weg mussten.
Ja, Reitsport mit Importieren von Pferden können wir, das ist ein anderes Thema.
Ich finde, über Reitsport können wir sowieso direkt drüber sprechen.
Ja, das ist
ich habe da jedes Mal Bauchschmerzen bei Olympia, wenn ich das sehe und denke so, was genau ist jetzt der Sport? Ja,
direkt auf die Liste schreiben, Reitsport für einen weiteren Podcast. Ja, nee, aber darum habe ich mir jetzt angewöhnt auf jeden Fall, ich werde, wenn ich Geld brauche, also wenn ich weiß, ich möchte Bargeld haben im Ausland, fahre ich dahin und hebe mit meiner Kreditkarte vor Ort am Automaten das ab. Klar, du zahlst eine kleine Gebühr, so ist es halt.
Aber du hast zumindest einen guten Kurs, den offiziellen.
Du hast halt den Kurs dort, ja.
Und nicht den dir irgendein Kai-Uwe in der Straße anbietet.
Definitiv.
Der dich natürlich verarscht, weil, hey, er möchte hier auch sein Laden, er möchte abends auch nach Hause gehen und was essen.
Und was ich dazu noch sagen muss, vielleicht auch als Tipp für Leute, die mal verreisen wollen ins Ausland, wenn ihr das tut und ihr seid mit der Karte unterwegs und zahlt irgendwie bei der Eisbude oder bei irgendeinem Supermarkt in dem Land mit der Karte und er zeigt dir auf diesem Karte-Lesegerät an, ob du in Euro zahlen möchtest oder in der Landeswährung. Immer die Landeswährung auswählen, weil ansonsten wird das Gerät, vor dem du stehst, den Wechselkurs festlegen, mit dem du in Euro rumrechnest. Mhm. Und da könnt ihr alles Mögliche quasi reinschreiben. Aber wenn du die Landeswährung nimmst, dann rechnet deine Bank das um.
Ich glaube auch, sind die eigentlich gebunden an einen Kurs?
Das ist genau dieser Teil, wo ich suspekt bin und wo ich eher deshalb dazu tendiere.
Wenn ich jetzt ganz bekloppt wäre und sagen würde, ich gebe dir nicht, wir machen es jetzt einfach in Euro, weil es leichter ist.
Ja.
Also du gibst mir 10 Euro und ich gebe dir 1 Euro zurück.
Ja.
Darf ich das? Ich weiß es nicht. Also
jetzt beim letztendlich kannst du das als Gebühr und Umrechnung und so weiter.
Oder gibt es da irgendeine Aufsicht, die dann doch mal irgendwann sagt, Moment, also ihr habt hier nun wirklich, das ist schon grober Unfug, den ihr betreibt.
Ich kann es dir nicht sagen, ich kann mir vorstellen, dass es länderspezifische Behörden vielleicht dafür gibt. Dass du jetzt in den USA vielleicht keine Institution hast, die das so durchsetzen darf, weil du einfach Gesetzesgebung in Amerika hast, die das verhindert. Aber möglicherweise, wenn du in, irgendein unseriöses Land, denk dir eins aus,
Unseriösien.
Ja, genau, Unseriösien, dass du dann mit dem unseriösen Dollar, wenn du den da wechseln möchtest und da einfach irgendeine Wechselbude, die irgendwo am Arsch der Welt sitzt, keine Aufsicht hat und dir dann einfach irgendwelche affenhohen 500%igen Gebühren draufklatschen kann.
Oder ob es da irgendwie so eine Regelung gibt, also maximal 10% vom Wechselkurs.
Keine Ahnung, aber darum gehe ich immer auf das, dass meine Bank das umrechnet für mich, weil meine Bank hat sicherlich auch nicht den besten Kurs, aber der vertraut zumindest so weit, dass sie mir nicht plötzlich 500 Euro abzieht.
Ich wollte gerade sagen, eigentlich sind die Bankkurse ja immer etwas schlechter als das, was manchmal drin ist.
Richtig.
Aber du bist eben auf der sicheren Seite.
Ich bin auf der sicheren Seite, weil ich weiß, meine Bank bescheißt mich immer nach demselben Stil und nicht...
Naja, wenn deine Bank dir statt Kronen auf einmal Rubel gibt, dann hast du ja auch irgendwie eine Möglichkeit, da...
Da kann ich in Deutschland gerichtlich dagegen vorgehen im Zweifelsfall, so, da fühle ich mich ein bisschen sicherer.
Ja.
Ne? Aber,
Zloty heißt das Geld in Polen.
Ja.
Zloty.
Wolltest du das wissen? Das hätte ich dir sagen können.
Nee, ich habe es vorhin überlegt. Okay. Wusste es nicht mehr.
Ja. Und der Wechselkurs ist relativ schlecht. Also die sind halt relativ wenig wert im Vergleich zum Euro.
Kann auch sein, dass das Zloty war und keine Rubel damals. Ich weiß nicht. Es war auf alle Fälle eine Währung, die weniger wert war. Und er hat uns beschissen.
Ja.
So ein Typ. Aber wer tauscht auch Geld, der auf der Straße angequatscht wird?
Sollst du generell nicht machen? Nee, nee.
Ich sag euch, wer das war. MCD. MC David.
MCMD?
MCMD.
Ja.
Und TJF hat es sofort durchschaut.
Ach Gott. Ich glaube, das hast du oder jemand hat mir das sogar schon erzählt.
Legende. Die Story ist legendär, wie der von diesem unseriösen Typen da im dunklen Gasse von Prag angequatscht wird.
Aber es gibt immer Leute, die das machen. Darum wird es auch nicht aussterben, weil es immer Leute gibt, die das machen.
Also mir passiert sowas nicht. Warte mal kurz, ich muss kurz ins Telefon gehen. Was? Du hast einen Unfall gehabt? Nein, meine Tochter hat einen Unfall gehabt. Tochter? Meine Enkelin.
Ja, genau. Ach Mensch, ja, aber sind spannende Themen. Um nochmal auf die Frage zurückzukommen, in welchen Ländern wir waren, da kann ich ja mal was zu sagen.
Ja.
Ich war in Spanien.
Ja.
Und zwar war ich in Spanien noch bevor es den Euro da gab, aber da erinnere ich mich halt kaum.
Alter.
Ich war mit 2 Jahren auf Mallorca, da gab es in Spanien auf jeden Fall noch nicht den Euro. 1999. Ich war aber später nochmal auf Fuerteventura, das ist ja auch Spanien, und da wurde der Euro gezahlt. Dann war ich in Schweiz und Liechtenstein. Ich war in Österreich. In Frankreich war ich, in Dänemark. Ich war in Schweden. Das war allerdings auch tatsächlich, da bin ich mit meiner Mutter hingefahren.
Wow.
Geflogen, muss man ja sagen. Und ich habe nicht wirklich Geld gehabt. Also sie hat das Geld abgehoben und gemacht und getan, damit gedealt. Da habe ich nicht wirklich viel mitbekommen. Ich war in Italien, das ist auch Eurozone. Wir waren in Großbritannien, wir waren in London. Da war ich aber auch in einem Lebensabschnitt, wo ich mich um Währung noch nicht gekümmert habe. Und in den USA halt jetzt. Also ich habe sogar einen Abstecher nach Mexiko gemacht. Und da ist es ja so, es gibt ja die mexikanischen Dollar, sag ich jetzt mal, die weiß ich nicht, wie die heißen. Aber halt eine mexikanische Währung. Und die ist ja deutlich weniger wert als die US-amerikanischen Dollar. Deshalb akzeptieren die dort alle auch zum Barbezahlen US-Dollar.
Ja.
Wir waren da in einem Restaurant. Und wer hätte es halt entweder 300 mexikanische Dollar zahlen können oder halt 19 US-Dollar.
Mhm.
Und naja, da wir halt Bargeld US-Dollar haben, haben wir US-Dollar bezahlt. Mhm. Nehmen sie halt gerne an, weil US-Dollar sind stabiler und haben besseren Wechselkurs und so weiter. Das funktioniert da ganz gut. Und sowieso hast du ja, wenn du im Ausland bist und außer vielleicht jetzt die Eurozone ist ein schlechtes Beispiel, aber in super vielen Ländern, auch gerade im globalen Süden, hast du ja ganz viele Länder, die eigentlich ihre eigene Währung haben, die super schwach ist und deshalb sie gerne US-Dollar annehmen. Wenn du da als Touri ankommst, kannst du fast überall US-Dollar hingeben und als Wechselgeld kriegst du dann halt die einheimische Währung zurück.
Ja.
Das funktioniert sehr gut. Da habe ich mich tatsächlich öfter mal eingelesen, weil ich habe ja noch vor, mehr zu reisen. Mhm. Ich weiß nicht, wie das bei dir so aussieht, aber
dafür müsste man
du fliegst halt ungern.
Dafür müsste das heißt, man mich bei einem Flugzeug.
Also ungern ist falsch formuliert, du fliegst nicht.
Ich bin noch nie geflogen und ich weiß nicht mehr, ob ich das vielleicht gar nicht so schlimm finden würde.
Das ist halt das Ding. Also das ist ja mehr so ein bisschen diese surreelle Angst vor etwas, was du nicht kennst.
Ja, also eigentlich gar keine Angst, sondern eher.
Naja, also.
Ja, weiß ich nicht. Kann man vor was Angst haben, was man nicht kennt?
Nee, also im Englischen.
Philosophische Frage.
Im Englischen gibt es ja das schöne Wort Anxiety. Oder wie man es ausspricht, Anxiety. Du weißt, was ich meine. Ich kann es nicht aussprechen. Ich kann es nicht aussprechen, aber du weißt, was ich meine.
Man ist anxious.
Genau. Dieses Scheißwort, was man
im Deutschen sagt. Anxiety.
Genau.
Anxiety.
Anxiety.
Darmverengung.
Und das ist ja nicht Angst, weil Angst ist ja Fear im Englischen. Also es gibt im Deutschen nicht dieses Äquivalent. Im Deutschen übersetzen wir es auch als Angst.
Ja.
Aber es ist ja nicht wirklich eine Angst. Es ist eher dieses Unwohlsein, dieses du weißt nicht und so weiter und so fort. Und ich glaube, das beschreibt es, glaube ich, besser.
Ich weiß auch nicht mehr, warum ich... Ich glaube einfach, weil du... Also ich habe so ein ähnliches... Weiß ich gar nicht. Habe ich so ein Phänomen, wenn ich in den Zug steige? Also wenn ich jetzt überlege, ich steige zum Beispiel in den Zug und bin am Flughafen. Nein, ich steige in den Flughafen. Ich steige in den Zug in Hamburg.
Ja.
Dann hält er ja Richtung Berlin das nächste Mal in Spandau.
Mhm.
Das ist 1 Stunde 15.
Mhm.
Heißt, in dieser 1 Stunde 15 habe ich, wenn ich nun nicht ganz wild bin und die Notbremse drücke, ja auch keine Chance, aus diesem Raum zu entkommen.
Das stimmt.
Habe ich da die gleiche, oder habe ich da auch ein Unwohlsein?
Kann ich dir nicht sagen.
Überlege ich jetzt gerade. Ja. Weil klar, S-Bahn kann man jetzt sagen, naja, okay, also, in Zweifel steigst du halt 2 Minuten später aus.
Also für dich ist eher, so wie du jetzt gerade darüber nachdenkst, der Faktor, dass du halt da in diesem Raum eingesperrt bist und keine Chance hast, da rauszukommen.
Ja, ich bin in einem Raum, der potenziell abstürzen kann. Mhm. Beim Zug würde ich jetzt sagen, der potenziell entgleisen kann oder mit anderen kollidieren. Das ist beim Flugzeug nun seltener. Kann auch passieren, aber oder man kollidiert mit dem Haus.
Ja.
Aber vom Ding her, ich glaube einfach, dieses, wenn du erstmal drin bist,
gibt es halt kein Zurück, bis du gelandet bist.
Genau. Ja. Und es gibt da beim Flugzeug auch nicht mal die Notbremse. Also dafür müsste ich mich ja selber vergiften oder wir müssen landen. So. Also ich glaube einfach, diese Angst, Jetzt ist die Frage, wie ist das, also wenn dieses Gefühl, wenn man ins Theater geht und dann nicht raus darf.
Ja.
Und du weißt, wenn jetzt hier, keine Ahnung, ein Wasserrohrbruch ist oder ein Feuer aus, naja, okay, dann würde man ja die Türen aufmachen, aber also einfach so dieses Gefühl, wenn ich in das Flugzeug einsteige, dann habe ich keine, vielleicht so ein bisschen Vergleich mit einer Achterbahn. Ich habe ja auch eine riesen Angst, Achterbahn zu fahren.
Ja, okay.
Bin ich in meinem Leben im Grunde genommen auch noch nie so wirklich. Also so eine richtige Achterbahn. So vielleicht mal so eine Kinderachterbahn oder so.
Ja. Okay, also daher, ja, verstehe
ich. Oder halt die U-Bahn, wenn man vorne sitzt, aber halt so dieses Gefühl, auch wenn du in die Achterbahn setzt. Du setzt dich einer Sache aus, die dir erstmal nicht ganz geheuer ist.
Ja.
Geschwindigkeit, Höhe, Fliehkräfte, bla bla bla.
Mhm.
Bei denen du nicht weißt, wie du reagierst, wenn du in dem Moment drin bist.
Ja.
Und du weißt aber, wenn du in dem Moment drin bist, kommst du nicht mehr raus.
Ja. Unabhängig davon, ob es dir jetzt gefällt oder nicht. Du musst bis zum Ende so
bleiben. Also ich habe zum Beispiel auch eine Zeit lang Angst gehabt, auf Schiffe zu steigen. Und ich hätte, glaube ich, auch immer noch Angst mit dem Schiff über ein... Also zum Beispiel, wenn jetzt einer sagt, du, ich schenke dir eine Schifffahrt nach New York. Wäre ja eigentlich geil, weil ich muss nicht fliegen.
Ja.
Und ich bin ja in meinem Leben auch schon mal Schiff gefahren. Auch schon länger. Also auch so eine Fährfahrt dauert ja auch eine Stunde.
Ja.
Also das ist ja beim Flug, bist du ja in einer Stunde schon woanders. Aber trotzdem hätte ich, glaube ich, auch da wieder Angst und würde sagen, nee, also wenn ich erstmal, keine Ahnung, Angst bekommen, sobald dieses Schiff so ein bisschen Helgoland verlassen hat und ich dann Panik bekomme,
dann bist du in der Situation gefangen, ne?
Und dann gibt es die einzige Möglichkeit, schneller rauszukommen, ausgeflogen zu werden. Aber das möchte ich ja auch nicht.
Nee, okay, also ich verstehe, was du meinst. Das ist jetzt letztendlich halt diese Vorstellung.
Die Angst vor der Angst.
Ja, genau. Dass du dann in der Situation gefangen wirst, ja. Ja, sehe ich. Also, und da kann ich auch tatsächlich nicht viel gegen sagen, weil es gibt ja auch Leute, die halt, weiß nicht, dann ankommen wegen Flugzeug, ja, was ist, wenn Turbulenzen auftreten oder irgendwie sowas.
Ja.
Und klar, also wenn es wirklich heftige sind, wenn du durch ein Unwetter fliegst, wird es sicherlich krass sein, so. Aber das ist mir jetzt bislang noch nicht wirklich passiert und wenn mal eine Turbulenz kommt, also das ist vielleicht minimal krasser, als wenn du mit dem Zug über so, ja, durch einen Teil fährst, wo halt die Gleise nicht perfekt schön gelegt sind, ruckelt es halt auch mal ein bisschen.
Ja.
Und die meiste Zeit bist du halt in dem Flugzeug und abgesehen davon, dass es deutlich lauter ist, weil die Turbinen halt die ganze Zeit laut sind, fühlt es sich nicht anders an, als wenn du in einem wenn du in einem Zug sitzt.
Ja, vor allem gerade, wenn du jetzt so eine lange Strecke fährst nach Berlin, das ist ja schon eine Stunde 15 im Zug, ohne Halt.
Ja.
Also ja, auch schnell, also ich meine... Und auch nicht perfekt. Also die Strecke nach Berlin ist, finde ich, nicht so...
Die machen die ja gerade neu.
Ja, besser.
Vielleicht hilft's ja. Ja, aber also es ist, wenn du erstmal im Flugzeug bist, kaum zu unterscheiden von anderen, also vom Zugreisen, finde ich. Also klar, Start und Landung ist immer so ein bisschen, okay, jetzt merke ich, wie beschleunigt wird. Aber auch das... Geht,
also,
ja. Aber das ist halt so, also deshalb da sage ich immer, wenn jemand mir ankommt von wegen, ja, das ist so der Hauptgrund, von wegen, ja, was ist mit den Turbulenzen oder der Start und Landung, sage ich immer, das ist wirklich schlimmer, also weniger schlimm, als du es dir vorstellst. So. Und das ist sehr stark vergleichbar mit Zugfahren, meiner Meinung nach. Aber was du halt sagst, das ist tatsächlich eine Sache, da habe ich kein wirkliches Gegenargument, weil das ist logisch. Ne?
Also zum Beispiel, anderes Beispiel wäre eine große Brücke. Wenn ich...
Oh ja.
Na, also jetzt nehmen wir mal nicht... Also Köbern würde ich auch schon nicht rüberfahren, aber wenn ich jetzt zum Beispiel diese Brücke nach Schweden nehme.
Ja.
Sobald du erstmal die Entscheidung getroffen hast, ich fahre jetzt über diese Brücke rüber, kommst du auch da nicht mehr weg.
Ja.
Weil du kannst ja auch nicht auf der Brücke einfach drehen. Und selbst wenn, musst du ja auch dann... Also das ist ja...
Kann es sein, dass du einfach ein Problem damit hast, Entscheidungen zu treffen... Dass du also in dem Moment, wo du dich für etwas entschieden hast, diese Möglichkeit von, ich entscheide mich jetzt doch nochmal um.
Es spricht sehr viel dafür.
Möglich?
Ja.
Und ich meine, von dem, ich sag mal, von unseren Terminfindungen für Aufnahmen weiß ich, dass du dich ja auch mal gerne umentscheidest.
Also tatsächlich bin ich auch, ist jetzt auch ein, ich meine, ist auch ein anderes Thema. Aber, also nein, aber eigentlich nicht. Also es geht sicherlich damit einher. Ja, wahrscheinlich.
Ja.
wahrscheinlich einfach die Entscheidung, etwas jetzt zu machen. Mhm.
Ja, gut, sicherlich gibt es noch andere Faktoren, aber das ist ja spannend. Also,
die Angst davor, dass irgendwas schief gehen kann.
Ja, klar. Das
wir, können jetzt, auch über noch andere Situationen, da haben wir dann auch mal einen Podcast, können wir, glaube ich, eine ganze Serie für machen, aber...
Schreibe auf die Liste.
Also halt einfach... Ja, ich glaube, dass... Ich glaube tatsächlich, dass... Also ja, wahrscheinlich ist es eine Angst davor, eine Entscheidung zu treffen für etwas, was potenziell schief gehen kann.
Alles klar. Ja.
Und,
aber...
Und je potenziell... Ja. Je seltener ich diese Entscheidung getroffen habe, desto schwieriger ist es, sie überhaupt erstmal zu machen. Also jetzt in die S-Bahn zu steigen, geht noch. Also auch ein nächstes Beispiel, wo ich auch so ein Unwohlsein fühle, wenn ich in den Elbtunnel fahre. Ich bin kein Freund davon, durch den Elbtunnel zu fahren.
Wer ist das schon? Ja, aber ich weiß, was du meinst.
Und nicht wegen Stau oder so, sondern einfach, weil ich weiß, wenn wir jetzt hier runterfahren...
Ich musste durchkommen, bis du wieder rauskommst.
Genau, ich komme, auf einer Straße könnte man wenden, da okay, vielleicht wäre das noch so, man könnte sich mal annähern, man könnte mal nur 10 Meter reingehen und wieder zurückgehen, aber halt, wenn du auf einer Straße bist, auf der du auch nicht wenden kannst, musst du ja durch. Das heißt, wenn du entscheidest in Waltershof, ich fahre jetzt weiter, dann hast du ein unausweichliches Schicksal, das damit verknüpft ist, was passiert, während du im Tunnel bist.
Korrekt, ja.
Und dieses unausweichliche Schicksal, sich dafür zu entscheiden, verbunden jetzt mit dieser Angst vor diesem unausweichlichen wahrscheinlich ist es das.
Ja, ja, so echt ein spannendes Thema.
Das können wir demnächst nochmal aufwärmen.
Das
kann man auch in ganz andere, das kann man ja auch in zwischenmenschliche Aktionen oder in zwischenmenschliche Beziehungen ummünzen und erklärt sicherlich auch sehr viel.
Wir sind ja gerade nur beim Reisen eigentlich als Thema, aber da kann ich ja noch theoretisch zu sagen, niemand zwingt dich zu fliegen, um irgendwo hinzureisen. Und ich meine, du bist ja auch jetzt in Deutschlands Nachbarländer. Und theoretisch, gerade in Europa, gibt es ja noch viel zu sehen. Hast du da irgendwelche Ideen oder Vorstellungen, irgendwas, wo du dir denkst, jetzt, wo ich aus dem Krankenhaus raus bin, muss ich aber unbedingt nochmal, weiß ich nicht, was anschauen? Das ist sowieso, also ja, das war die eine Frage. Die andere ist aber halt auch so dieses, ich meine, ist jetzt auch vielleicht keine Frage für dich, weil du hattest ja gar nicht diese Situation, dass dir wirklich bewusst war, wie schlimm es ist, bevor du wieder aufgewacht bist, wo es schon wieder besser war. Mhm. Das heißt, so diese Frage, ob du durch den Kopf gegangen ist, so Sachen, die du unbedingt nochmal machen wolltest, bevor es zu spät ist, weil das ja nicht wirklich der Fall war. Also wenn man dir jetzt sagt, wir müssen dich jetzt ins künstliche Koma versetzen und es könnte sein, dass es zu viel wird und du nicht mehr aufwachst, so nach dem Motto, glaube ich, würde dir ein Arzt, glaube ich, auch nicht so on the nose sagen, vielleicht.
Weiß ich nicht, was sie mir damals gesagt haben.
Ja, keine Ahnung. Aber wenn man so, sage ich mal, einen halben Tag oder einen Tag Zeit hat, sich Gedanken zu machen, so von wegen Scheiße, dass man dann plötzlich vielleicht auch so plötzliche Ideen hat, von wegen, ah, hätte ich doch noch und ich wünschte, ich hätte noch irgendwas gemacht.
Hätte ich doch noch, wird man immer haben. Also.
Aber jetzt, wo du wieder wach bist, hast du irgendwie diese Vorstellung von wegen, ich habe jetzt ja quasi mein Leben zurückbekommen, was möchtest du damit anfangen? Und jetzt so Kontext Reisen, weil wir da gerade sind, thematisch.
Naja, also ich glaube tatsächlich so, vielleicht die, also zum einen so diese Klassiker Paris, London.
Möchtest du dir gerne Städte anschauen?
Ja, tatsächlich Städte. Also ich glaube, an Städten würde ich es am ehesten festmachen, weil ich einfach da als Stadtmensch eher noch interessiert bin als... Okay. Als jetzt, sage ich mal, also Landschaften können auch schön sein, aber in der Stadt, also ich würde, glaube ich, mich eher für das interessieren, was man in der Stadt sieht.
Ja, da haben wir in Europa ja Athen, Rom, London, Paris, das sind ja so diese
Prag. Ich meine, was hoffentlich irgendwann auch mal wieder gehen wird, ist mal Moskau. Also St. Petersburg sicherlich auch, aber Moskau eben als Moskau. Ich meine, Moskau war über viele Jahre das New York der Roten sozusagen und sich das mal anzugucken, hätte auch was. Istanbul soll, glaube ich, auch ganz schön sein.
Halil ist da ja gerade erst gewesen, der ist vor 2 Tagen zurückgekommen.
Also alle Freundinnen und Freunde, die ich habe, die irgendeine Verbindung auch zu der Stadt haben, sagen immer, Istanbul muss man sich angucken, wenn man da an der einen Ecke von der Stadt steht und über den Berg rüber guckt und sagt, da hinten, das ist immer noch Istanbul.
Ja.
Das hast du wohl in keiner anderen Stadt in dem Ausmaß.
Ja, krass.
Ja, gut, ich meine...
Und das sind halt alles, das sind Städte, die kann man gut in Zug... Reisen erreichen.
Ja. Das ist okay, bei Großbritannien habe ich natürlich das Problem Tunnel.
Ja, gut, klar.
Oder Schiff. Ja.
Da kommst du halt dann... Da
das ist dieser Katamaran, wo du das Gefühl hast, du sitzt im Flugzeug. Das ist alles scheiße.
Ja,
vielleicht habe ich da... Nee, aber theoretisch Paris. Wobei dann kommt natürlich wieder, dass man auch noch so ein Unwohlsein hat vor Menschenmengen. Das ist dann auch immer wieder...
Ja, und gerade so Touristen-Hotspots sind natürlich auch wieder...
Aber gerade Paris
so Amsterdam kann man ja, aber das ist halt auch wieder so überladen mit Touristen.
Ja, nee,
Venedig also und bla.
Und in Deutschland vielleicht noch mal so ein bisschen... Vielleicht noch mal ein bisschen auch Osten.
Ja.
Thüringen, bevor es nicht mehr geht. Bevor die mich nicht mehr reinlassen.
Jetzt kann ich schon nicht mehr nach Moskau, da muss ich mir wenigstens nochmal Erfurt angucken.
Ja.
Weimar, ne?
Ja. Bevor das auch nicht mehr geht.
Ja. Oh Gott.
Bevor da an der Grenze einer steht und auf das T-Shirt guckt und sagt, nee, also mit dem T-Shirt hier kommen sie nie rein. Wie, Sie sind Pauli-Fan, nicht?
Zum Kontext, Ola hat gesagt, Pauli-T-Shirt.
Ja, tatsächlich eins, auf dem ein Hakenkreuz zerschlagen wird.
Mhm. Sehr schön.
Das ist eine politische Botschaft. Mit der kommst du in ein politisch neutrales Thüringen dann nicht mehr rein. Wenn du dann noch Lehrer bist, dann ist wirklich am Arsch.
Ja.
Was willst du denn noch sehen? Welche Stadt hast du? Also du hast ja schon gesagt, Reisen.
Ja, also ich bin ja tatsächlich...
Nicht Stadt, sondern was du siehst.
Ja, also ich habe ja das Reisen für mich erst entdeckt jetzt.
Ist erst auf den Geschmack gekommen.
Genau. Ich hatte ja eine Fernbeziehung damals schon 2015 bis 2019, aber nur nach Bayern runter. Und ich sag mal so...
Stimmt.
Also... Nach Bayern runter zu pendeln, ist, also das geht ja relativ flott jetzt im Vergleich zu anderen Distanzen. Es ist immer noch nicht schön, es dauert sehr lange. Gerade in Deutschland ist das so von Hamburg aus die längste Distanz, die du zurücklegen kannst quasi.
Mhm. Das zieht sich auch. Also ich bin auch mit dem Zug nach München gefahren, ich finde, das zieht sich.
Und ich musste ja nur bis Nürnberg quasi und da umsteigen, aber es war ja trotzdem eine Tour von einem halben Tag.
Und auch so Zürich habe ich...
Wenn du
schon gemacht. Also es ist schon
durch Baden-Württemberg fahren geht viel schneller, als durch Bayern zu fahren.
Ah, okay. Stimmt, weil ja, Mannheim ist, glaube ich, schneller.
Ja. In jedem Falle, da bin ich ja schon durch Deutschland ein bisschen gependelt und habe immer, das Schöne ist ja, wenn du mit dem Zug fährst, du siehst viel mehr von der Strecke. Wenn du fliegst,
das
bist du wirklich nur oben in der Luft und dann kommst du wieder runter und kannst halt mal aus dem Fenster gucken, siehst aber nur von oben und das ist jetzt nicht
dasselbe. Ja, deswegen finde ich Zugfahren auch nicht so schlimm.
Und Zugfahren ist wirklich schön, weil du kannst einfach wirklich sehen, du kommst durch. Und ich bin damals schon durch Würzburg gefahren mit dem Zug und da nie ausgestiegen. Aber ich gedacht, Würzburg sieht so schön aus. Also so dieser Bereich um Würzburg rum, vielleicht gar nicht die Innenstadt, aber so der Bereich drumherum mit den Weinbergen und es wirkt einfach schön.
Ja, stimmt.
Und da habe ich mir damals schon gesagt, ich würde gerne ein bisschen mehr von Deutschland sehen.
Mhm.
Es kam dann nie wirklich dazu, also ich habe es einfach nie durchgezogen, weil mir vielleicht auch das Geld gefehlt hat und die Zeit und bla bla bla. Aber dann, als ich meine jetzige Beziehung, die ja nach Los Angeles mich dann geführt hat, angegangen bin, habe ich tatsächlich das erste Mal einen Langstreckenflug gemacht. Ich bin vorher schon geflogen. Auch nach Stockholm bin ich geflogen, nach Korsika bin ich geflogen und auch schon nach Fuerteventura. Das waren so die 3-4 Male. Aber dann habe ich das erste Mal Langstreckenflug gemacht. Und es war gar nicht so das Fliegen an sich, was mich gereizt hat, weil das ist scheiße langweilig auf Dauer.
Okay.
Es ist halt einfach, wenn du bist ja halt 13 Stunden unterwegs von Frankfurt nach Los Angeles. Halt wirklich fast die längste Strecke, die du fliegen kannst am Stück. Und es ist halt langweilig. So, selbst wenn du dir Filme anschaust da und weiß ich nicht, was zu lesen dabei hast, ist halt langweilig. Und ich bin halt auch ein Typ Mensch, ich kann nicht im Sitzen schlafen und du sitzt halt die ganze Zeit.
Ja.
Und du döst halt vielleicht mal so weg für eine halbe oder eine ganze Stunde, aber es ist halt unangenehm.
Ja, muss ich auch sehr müde für sein, bis das geht.
Und mein Chef hat mir davor noch gesagt, ja, mach die Nacht vorher durch, dann bist du richtig müde und kannst den ganzen Flug durchschlafen.
Das ist der Profi-Tipp. Du schläfst nicht und bist hinterher noch am
Arsch. Genau. Und ich habe nämlich kaum geschlafen und war einfach richtig fertig.
Das habe ich vor der Parkfahrt, das waren ja 7 Stunden Bus.
Nee,
9 Stunden Bus, glaube ich sogar. Ich sah auch nicht ohne. Hat mir auch meine Mutter gesagt, mach doch einfach durch, dann bist du im Bus schön müde.
Ja.
Scheiße, ich habe nicht einmal geschlafen.
Nix ist, genau.
Und dann kommst du an und bist richtig im Arsch.
Ja, gruseligster Tipp.
Dann hast du ja dann natürlich auch noch bei dir jetzt auch noch Zeitverschiebung, das kommt dann auch noch wahrscheinlich dazu.
Ja.
Aber bei uns war das eben dann die Zeitzone und dann war da toll. Anreise im Eimer.
Ja. Richtig, richtig schlimm. Deshalb mache ich auch nicht nochmal. Bislang habe ich es jetzt bei den nächsten Flügen immer so gemacht. Ich habe vorher schön lange geschlafen, dann war ich schön wach und habe dann im Flug lieber irgendwas, ich sag mal, Produktives getan, in Anführungszeichen halt. Sachen sortiert, Notizen gemacht, Filme geschaut, also irgendetwas getan halt einfach. Nichtsdestotrotz, sobald ich dann aber da war, und da muss ich tatsächlich sagen, da hilft es mal aus Deutschland rauszukommen. weil dieses Horizonterweiternde ist halt wirklich, und Amerika, also Nordamerika, USA ist jetzt wirklich nicht unglaublich anders zu Europa. Mhm. Also ich sag mal, die europäischen Einflüsse sind erkennbar, oder andersrum, die amerikanischen Einflüsse bei uns in unserer Welt sind einfach stark erkennbar, und du guckst ganz häufig US-amerikanische Serien an, wo dir sowas einfach geläufig ist, und trotzdem war es so anders, dass ich das ist halt auch nicht beschreibbar, du musst es halt erlebt haben, mir hätte das auch niemand beschreiben können vorher, aber es ist halt einfach eine Erfahrung, die man sammelt, die einfach den Horizont erweitert. Mhm. Und ich denke, das hast du auch natürlich, wenn du mal nach Rom fliegst oder wenn oder fährst oder dir sonst irgendwie auch Osteuropa
mit dem Fahrrad.
Fahrrad, genau. Oder Osteuropa anschaust und so weiter. Alles, was nicht mehr Deutschland ist. Weil auch in Deutschland hast du natürlich Unterschiede in den einzelnen Regionen. Das möchte ich nicht absprechen. Aber so dieses typisch Deutsche, was man ja gerne zusammenfasst, einfach sagt, das bleibt halt bestehen.
Ja.
Und man hat zwar immer ein paar Unterschiede, aber es bleibt halt Deutschland. So.
Ja, also ich war ja schon mal in Dresden.
Ja.
Das ist ja nun schon weiter weg.
Genau.
Gut, München ist vielleicht wirklich ein bisschen anders.
Mhm.
So von der Architektur.
Genau, es ist nochmal anders, und die Leute sind vielleicht auch einfach, nur die Art und Weise, wie man umgeht, ist sicherlich ein bisschen anders, aber es ist alles noch nah beieinander, und du bekommst es auch durch deinen Alltag mit, weil du Nachrichten schaust, weil du immer was mitbekommst und so weiter und so fort. Und auch, weiß ich nicht, du kennst wahrscheinlich in deinem Umkreis auch Leute, die aus der Region kommen und mit denen du dann einfach auch mal zu tun hast. Einfach weil Deutschland halt kein großes Land ist, wenn man das auf den Globus betrachtet. Und mal woanders hinzufliegen, andere Kulturen mitzunehmen, ist wirklich Horizont erweitern. Und da habe ich, als ich da war, tatsächlich Lust bekommen, mehr zu sehen von der Welt. Weil auch so nach dem Motto, jetzt habe ich angefangen, jetzt möchte ich auch noch mehr mitnehmen. Deshalb habe ich halt auch diese Idee gehabt, jetzt mal nach Liechtenstein zu fahren, was ja immer noch Mitteleuropa ist und sehr ähnlich immer noch Alpenregion halt. Aber so ein bisschen auch, um das Alleinereisen noch mehr kennenzulernen. Und ich habe irgendwann mal gelesen, dass man halt klein anfangen soll, ne? Wenn du dich fürs Reisen interessierst oder das einfach mal schaust. Gerade wenn du alleine irgendwo hinfährst, erstmal im europäischen Rahmen zum Beispiel, also so sichere Länder, sag ich jetzt mal. Weil es dann, du solltest halt nicht direkt in irgendeine, weiß ich nicht, Zentralafrika, weil es halt so anders ist einfach. Es muss nicht mal, die Sicherheitslage muss nicht mal anders sein. Also klar, es gibt immer noch sicherheitskritische Regionen, wo man vielleicht sowieso schon mal aufpassen sollte.
Erstmal schön Stippvisite in Gaza.
Genau, das ist vielleicht schwierig.
Grüße gehen raus an meine Freunde.
Ja, so, und so Kriegsgebiete sowieso schwierig, aber auch dann halt gibt es natürlich auch Länder, wo kein Krieg ist, wo trotzdem die Sicherheitslage nicht optimal ist.
Mhm.
Also ich glaube, Angola ist jetzt als Beispiel, in Angola musst du echt aufpassen, wenn du da auf der Straße unterwegs bist. Einfach generell, so.
Ja.
Und dann aber wiederum, ein bisschen weiter südlich ist Namibia, und in Namibia ist sehr sicher, so, für die Region gerade.
Mhm.
Ich habe mal ganz viel gelesen, also ich lese mich gerne ein. Aber auch solche Situationen können sich ja schnell ändern. Nichtsdestotrotz, dass man erstmal lernt, wie funktioniert Reisen, worauf muss ich achten, dass du so die Basics down kriegst und dann dich weiter ausweitest. Und also ich habe Bock so, und ich war ja, wie gesagt, in Europa ein bisschen bin ich rumgekommen, aber auch wenig Osteuropa bislang, also in Osteuropa quasi noch gar nicht, und ich will unbedingt mal nach Polen, weil ich kenne da auch jemanden, der da wohnt, und möchte eigentlich auch sehr gerne noch diesen ganzen Clusterfuck aus kleinen Ländern, sag ich jetzt mal abwertend, also alles, was so früher Jugoslawien war, das sind jetzt mehrere Länder, und alles so in diesem Bereich, alles so zwischen Griechenland und Deutschland quasi, so dieser ganze Block an Ländern, und da sind ja so viele schöne auch, ich bin ja ein Landschaftsmensch, ne? Also
ja,
ich reise sehr gerne, um mir Landschaften anzuschauen.
Mhm.
Das heißt nicht, dass ich mir nicht auch mal eine alte, schöne Stadt anschauen kann, und Paris ist sicherlich sicherlich sehr schön, und Rom war ich ja schon mal, kann ich empfehlen, einfach weil du da auch in so nah beieinander so viel historische, interessante Stellen hast, aber am Ende fesseln mich halt so Landschaftsbilder, und da hast du halt in Osteuropa auch so viele, auch so andere Nationalparks und schöne Dinge, deshalb ich fange gerade erst an, mich da quasi zu entfalten, und habe ja auch meine Reisevideos, die ich auf YouTube jetzt hochlade und sowas.
Oha, hab ich noch gar nicht gesehen.
Hast du gar nicht gesehen?
Nein, hab ich noch gar nicht gesehen.
Mensch, da muss ich dich ja abholen.
Cleaner Rise. Cleaner
Travel. Das ist mein alter Hauptkanal, den ich 2010 erstellt habe. Den habe ich jetzt umgewandelt in, ich habe es Cleaner Docs genannt, also für Documents, weil ich so Documentations.
Cleaner Docs, okay.
Ja, Cleaner Docs.
Und noch Landschaftsfilmer.
Was?
Landschaftsfilmer.
Ja, quasi. Also ich gerne halt meine Reisen. Und da kommt man halt durch Landschaftsbilder. Und aber ich bin immer, also abgesehen von USA, bin ich halt immer noch nicht wirklich so aus dem europäischen Rahmen rausgekommen. Und es gibt definitiv noch Regionen dieser Welt, die ich mir sehr gerne anschauen möchte.
Also was mir jetzt gerade so einfiel, weil ich sagte jetzt Gaza so ein bisschen ironisch, aber halt, es gibt sehr viele leckere Sachen zum Beispiel, die ich esse, die tatsächlich aus der Region Gaza, Libanon, Syrien kommen, weil viele Menschen, die aus dieser Region kommen, auch in meiner Nachbarschaft zum Beispiel leben und da auch sehr viel Essen anbieten natürlich.
Ja.
Und ich denke immer so, alleine schon, um mal jetzt nicht in Deutschland so ein Essen zu sehen, sondern mal wirklich mal so ein richtig, weißt du, so alles, was man da mitnehmen kann, jetzt vegan, aber gibt es auch viele Sachen, das mal mitnehmen, das hätte was. Und es finde ich auch einfach so unglaublich schade, dass gerade diese Region
so sicherheitstechnisch schwierig ist.
Ne? So sicherheitstechnisch schwierig ist.
Ja, das denke ich auch.
Und man einfach, also man kann sicherlich in diese Länder, es gibt ja auch Journalisten, die da sind, und die sind ja nur auch nicht jeden Tag im Bunker. Aber
es kommt immer auf die Region im Land an und natürlich auch so ein bisschen, wie du dich sensibilisierst für einfach die Kultur.
Naja,
und
man sollte nun sicherlich auch bestimmt ein bisschen sich auch einfach anpassen können.
Na klar.
Finde ich auch einfach.
Ja, das ist sowieso, finde ich persönlich, sehr wichtig, dass du ja nicht. Also klar, du bist Tourist, du bist.
Man
sieht es dir an, aber du bist ja vor allem Gast in dem Land. Und dass du. Und es ist jetzt eigentlich auch egal, wo du hin willst, da reicht es ja auch schon quasi in die Schweiz oder nach Österreich, aber je weiter weg du fährst, desto wichtiger wird es eigentlich quasi, dass du dich auch auf das Land einlässt, wo du hinfährst, weil es ist ja niemandem eigentlich damit geholfen, wenn du irgendwo hinfährst und da wird irgendwas getan, was in deiner eigenen Moralvorstellung oder vielleicht sogar Gesetzgebung vom Heimatland nicht erlaubt ist, aber dort vollkommen legal, dann hilft es ja niemandem, aber vor allem eigentlich nicht dir selbst, wenn du dann plötzlich anfängst, deine eigenen Gesetze und Vorstellungen durchzudrücken.
Also ich finde tatsächlich sogar, es gibt noch einen Unterschied zwischen Touris und Migrantinnen zum Beispiel.
Ja.
Also ich finde, als Migrantin hast du, weil jetzt kann man wieder argumentieren, du sagst, du passt dich an in einem anderen Land, da kommen wieder andere Leute und würden jetzt den Zeigefinger heben und sagen, die müssen sich auch anpassen und so. Ich finde aber, wenn du in einem Land dauerhaft lebst, hast du auch durchaus das Recht, Teile deiner Kultur versuchen, etwas offensiver durchzusetzen. Das heißt ja nun nicht, dass ich mich auf die Straße stelle und sage, ich möchte jetzt, also ich werde jetzt bestimmt nicht in einem muslimischen Land Schweinefleisch verteilen. Aber halt, dass man, ich glaube schon, wenn man irgendwo länger ist, dann hat man schon irgendwie auch so eine etwas andere Position.
Ja, das ist aber auch was anderes, weil das ist dann auch wieder kultureller Austausch, würde ich sagen.
Genau, du lebst ja auch irgendwo und irgendwie, finde ich, muss man auch seinen, wenn man irgendwo lebt, dann muss man sich, finde ich, nicht nur anpassen, sondern darf man auch sich selber ein bisschen ausleben.
Ich weiß, was du meinst.
Als Touri würde ich aber sagen, ist man dann noch wirklich ein bisschen enger.
Ja.
Da
bist du wirklich Gast und du bist
Gast und du kannst theoretisch einfach wirklich als Touri rausgeschmissen werden, weil du eben wirklich nur zu Gast bist. Wenn ich jetzt bei Timo einziehen würde, würde ich mich sicherlich auch ein bisschen anders verhalten, als wenn ich jetzt nur bei dir hier zu Gast bin.
Ja, ist ein guter Vergleich eigentlich. Ja.
Also wenn ich bei wenn jemand bei mir in der Wohnung ist, zu Gast, ist das was anderes, als wenn jemand bei mir wenn es nur auf Zeit ist, einzieht.
Ja.
Weil in dem Moment würde ich sagen, okay, das ist jetzt ein Teil auch von deiner Wohnung.
Forderung quasi.
Und selbst wenn du bei mir gefühlt immer noch irgendwie zu Gast bist, weil man natürlich sagt, du bist bei mir eingezogen oder so.
Naja.
Aber ich würde der Person mehr zugestehen als jemand, der einfach nur einen Nachmittag bei mir ist.
Absolut nachvollziehbar. Ja, kann ich verstehen.
Also vielleicht, das ist auch, weil die Diskussion kommt ja auch immer zum Beispiel, wenn dann ist diese Frage, wenn du als Touristin vor allem im Iran bist, sollst du dir den Kopf so bedecken, dann kommt immer, ja, natürlich macht man das, aber so und andersrum und warum und so und so weiter. Und ich finde, da ist auch noch wieder der Unterschied, wenn ich jetzt da dauerhaft leben würde, klar, dann würde ich auch sagen, warum sollte ich das machen? Wenn ich aber wie eben wirklich nur als Gast irgendwo bin, dann ist, glaube ich, einfach der Korridor so ein bisschen enger noch.
Das denke ich auch. Und das ist auch, finde ich, so schwierig, weil, das hat mein Onkel mir erzählt, der war in Japan und da ist es ja mittlerweile so, dass an vielen Ecken auch ganze Stadtbezirke und heilige Städten für Touristen abgesperrt sind, weil Touristen sich da einfach nicht benommen haben und dann stand da, bitte keine Fotos machen und die haben Fotos gemacht und bla 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 und das ist nur noch der relativ Low-Level, aber sowas kommt dann halt dazu und dass die halt, also wenn du als wenn ich nicht deutscher Staatsbürger und dann nach Japan kommst, dir das anschaust, dann hast du nicht überall einfach durchzusetzen, weiß ich nicht, auch dieses in Japan sind ja alle super sauber, ne, und sorgen dafür, dass die Straße sauber bleibt.
Also, okay,
nehmen ihren Müll mit, ich war auch noch nie da, aber das habe ich auch nur gehört, nehmen ihren
von
Müll mit
von Japan wahrscheinlich, ne? Der war ja da.
Ja, und meinem Onkel, der ja auch.
Ah, okay, dann ist es ja auch eine.
So, nehmen ihren Müll wieder mit nach Hause, anstatt ihn auf die Straße zu werfen und solche.
Was ja auch durchaus sinnvoll ist.
Ja.
Das könnten wir ja durchaus durchsetzen. Also, wenn jetzt Japaner zu uns kommen, egal ob für kurz oder für länger oder für immer, dann können sie gerne das durchsetzen.
Ja, finde ich auch. So, aber dass dann du halt als Tourist da hinkommst und anfängst halt das Land zuzumüllen quasi, solche Sachen, nur nach dem Motto, du bei mir zu Hause, mach ich das auch, du. Ist halt, ist halt schwachsinnig, weil du kommst halt woanders hin und willst ja eigentlich auch, also ich persönlich mache das so, ich will ja die Kultur erleben, wie sie ist und mich entsprechend darauf einstellen.
Ja.
Aber ja, und was mit dem Essen, das fand ich ganz spannend, weil ich hatte mal Reiseberichte gelesen von halt Leuten, die jedes Land der Welt bereist haben oder super dabei sind. Und es sind so im Prinzip die 3-4 Sachen, die du machen kannst. Entweder du, oder was heißt entweder, kann ja auch beides oder alles zusammen sein. Du guckst dir Städte an, also historische Bauten, Stadtentwicklung, interessierst dich für quasi die, wie nennt man das?
Architektur,
Historie und so weiter.
Bau,
genau. Dann die Kultur, also mit Menschen ins Gespräch kommen, herausfinden, wie sind die Leute vor Ort, weil das unterscheidet sich ja auch je nach Land und Kultur. Dann die Landschaft, die du ja hast, und das Essen, also die Küche, die wurde immer noch explizit erwähnt, was ja auch Sinn ergibt. Weil du hast es ja ganz häufig, dass solche Sachen, also gerade glaube ich, japanisch-chinesische Küche ja sehr stark europäisiert wurde, wenn sie hier in Europa und in Deutschland verkauft wird. Dass du...
Ja.
Wenn du hier, weiß nicht, japanisch essen gehst, dass das natürlich nicht so ist wie in Japan, weil es auf den Geschmack von uns angepasst wurde. Dann sagen wir essen japanisch, aber eigentlich essen wir etwas nach japanischer Art oder so in der Richtung. Ne? Ja. So wieder dieses Schnitzel Wiener Art und Wiener Schnitzel
gedacht.
Ja. Aber letztendlich ja genau so, weil wenn du wirklich mal dann da drüben bist und da dann einfach tatsächlich dort was isst, wird das vermutlich schnell auffallen. Also ich war noch nie da, deshalb kann ich es nicht
erklären,
aber das ist ja das, was ich öfter mal gehört habe.
Mhm.
Und das finde ich auch definitiv interessant. Und ich habe jetzt Japan und Chinesisch als Beispiel genommen, aber auch gerade persische Küche zum Beispiel syrische Küche auch sowas. Ist ja halt alles doch in Deutschland stark auf den deutschen Geschmack ausgelegt, sage ich jetzt einfach mal.
Das stimmt, weil du ja auch viel,
also, was ja auch Sinn ergibt, weil sonst würden Leute hier das nicht kaufen. Also es ist ein rein wirtschaftlicher Gedanke.
Da muss ich natürlich sagen, bin ich natürlich bei mir in meinem Viertel dann noch wieder relativ glücklich, weil da ist das noch nicht so stark.
Ja.
Da sind diese Läden noch nicht so auf... Also Touris haben wir wirklich nicht da in der Ecke. Und
da ist es dann von, ich sag mal, Leute, die entweder Wurzeln von da haben oder migriert sind aus den Ländern, die das selbst auch quasi Restaurants für ihre eigenen Küche da eröffnet
haben. Ja, also da hast du wirklich...
Von Migranten für Migranten, keine Ahnung.
Im Grunde genommen ja, weil es eben nicht... die wollen nicht einen Döner-Imbiss aufmachen, um irgendwie Touris anzubieten, hey... Ist man Döner?
Nee.
Sondern die machen Döner auf, weil sie Döner gerne essen und dann kommen Leute, die Döner gerne essen.
Naja, klar.
Und ich glaube, das ist dann noch etwas unverfälschter als vielleicht jetzt auch der Laden irgendwie in der Innenstadt. Also da bin ich dann manchmal ganz...
Ja klar, wenn du in der Europapassage dich oben in diesen Food Court setzt und da ja irgendwie, weiß ich nicht, den...
Ja. Also da bin ich
das Koreanische und Japanische ist das
natürlich. Naja, es gibt ja bei uns auch diesen Pizzabäcker zum Beispiel und da bin ich auch sehr froh darüber, dass das echt ein italienischer Pizzabäcker ist, der auch diese Pizza... ja auch wirklich kennt,
ja.
Wo ich auch das Gefühl habe, die ist authentisch. Mhm, die ist nicht gemacht, um irgendwie jetzt einem Supermarkt, einem Einkaufszentrum, also der ist eigentlich völlig überqualifiziert, der Mann. Ja. Der ist eigentlich völlig überqualifiziert. Der könnte wirklich ganz andere Läden machen, aber vielleicht will er das gar nicht. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass auch eine Pizza eben auch in diesem Einkaufszentrum dort, das ja jetzt nicht die Europapassage ist, dass das auch wieder ein bisschen besser läuft.
Ja.
Also wie auch zum Beispiel hier jetzt der Supermarkt, den du hier hast. Der ist ja hier nicht, um irgendwie Leuten, hey, wir machen mal einen türkischen Supermarkt auf, guck mal vorbei, wie das bei uns toll ist.
Ja, das stimmt.
Sondern das ist dann einfach so, ja, wir haben hier einen Supermarkt. Und
ja, stimmt.
Spannend. Ich finde es sehr spannend.
Ist ein sehr interessantes Thema. Und ja, also ich, ganz ehrlich, also jetzt mal komplett unpolitisch möchte, also gut, eigentlich ist es auch Sinn ergibt, was ich jetzt sage, aber trotzdem, komplett unpolitisch möchte ich, dass alle Kriege dieser Welt einfach mal aufhören, damit dieser kulturelle Austausch und dieses, dass du auch mal, ne, dass du dir die Länder ohne Sicherheitsrisiken quasi besuchen kannst, sowas, ne?
Ja.
Dass das einfacher möglich ist. So, ja. Und jetzt nicht mal aus diesem Zusammenhang der persönlichen Bereicherung, weil ich da unbedingt hin möchte, sondern einfach, weil es ja auch generell so sinnvoll ist, wenn das eher stattfinden kann. Das Aber stimmt. Ja, das ist eigentlich auch nochmal ein Thema für einen weiteren Podcast. Ich glaube, wir haben ziemlich lange geredet.
Das war über eine Stunde, oder?
Das war über eine Stunde.
Über Reisen, über Gott und die Welt. Wir haben Gott vergessen.
Ja, Gott haben wir vergessen, aber Religionen sind ja auch nochmal so ein großes Thema, was da eigentlich... Ja, egal, das ist fast, das kann man dann anders aufmachen.
Weiß ich nicht, ob wir das auch...
Ich glaube nicht.
Wow.
Na, wir reden ja immer über die nackten Mönche beim Baden im Gang.
Ja, und ich habe jetzt gerade gesagt, ich wurde konfirmiert. Und ich wurde nicht des Geldes wegen konfirmiert, das muss man ja auch noch sagen. Gibt ja alles
so. Sondern der religiösen Überzeugung wegen.
Ja, aber auf der anderen Seite bin ich religiös wie so ein gefülltes Kissen. Also,
zahlst du Kirchensteuer noch? Bist du immer noch?
Ich glaube ja. Ich glaube, ich zahle. Und ich finde auch, ich muss auch zwischen Kirche und Religion auch nochmal wieder unterscheiden.
Ja, das ist wahr. Das
eine ist der Glaube, das andere ist, ich meine, ach, Glaube, weiß ich nicht. Also Glaube allein hätte mir sicherlich auch nicht...
Nächster Podcast.
Okay.
Spare das für einen anderen Podcast auf.
Aber auch schönes Thema.
Ist definitiv ein interessantes Thema.
Nächste Woche reden wir erstmal darüber, wie man sich Nagelpilz entfernt.
Ja, das
haben wir ja letzten Mal schon angeteasert. Scheiße.
Verdammt. Ja, also
muss ich mich aber auch nochmal einlesen. Also ich bin zwar...
Eieiei. Okay, also vielen Dank fürs Zuhören. Das war eine lange Podcast-Folge über Währungen, Reisen und andere Länder. Super spannendes Thema, da kann man später sicherlich vielleicht auch noch mit Gästen drüber reden. Und,
ja, vor allem mit Gästen, die vielleicht auch
aus anderen Regionen kommen.
Nicht alle in Hamburg-Harburg oder Umgebung geboren worden sind und damit auch vielleicht auch eine andere Sicht haben. Weil ich meine, Gäste oder Reisen bedeutet für uns ja woanders hin. Für manch anderen bedeutet es vielleicht auch, Leute kommen dahin, wo ich oder wo meine Eltern groß geworden sind und glauben, dass sie sich das irgendwie für 3 Tage geben können.
Ja, oder es bedeutet vielleicht für andere Leute, bedeutet Reisen auch zurück nach Hause mal für einen begrenzten Zeitraum
auch
gehen.
Auch das, ja.
Also das sehe ich jetzt bei Halli beispielsweise, der jetzt für 3-4 Wochen in der Türkei war. Und
ja.
Für ihn das ja eher ist, wie ich fliege tatsächlich mal nach Hause, wo meine ganze Familie ist. So, aber das auf jeden Fall dazu. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns beim nächsten Podcast und bei anderen Videos wieder. Bis dann.
Tschüss.